gesperrt. Gute Fahrt.
Die Nachrichten von SRF um 22 Uhr mit Yvonne Lambricken. Muhrgänge im Walliser Val de Bagne. 30 Personen müssen ihre Häuser verlassen. Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles gegen Proteste. Der Entscheid von US-Präsident Donald Trump sei ein drastischer Schritt, sagt unsere USA-Korrespondentin. Und längster Tennisfinal am French Open in Paris. Der Spanier Carlos Alcaraz gewinnt gegen Jannik Sinner aus Italien. Das Wetter morgen, sonnig mit einzelnen Quellwolken am Nachmittag über den Bergen, im Norden um 22, im Wallis und im Süden bis 27 Grad. Im oberen Val de Bagne im Wallis sind nach Murgängen rund 30 Personen aus ihren Häusern evakuiert worden. Die Betroffenen werden auf unbestimmte Zeit bei Bekannten untergebracht, wie die Gemeinde mitteilt. Es sei ein beeindruckender Murgang mit Erde, Felsen und Bäumen niedergegangen. Vor einer Woche hatte ein Unwetter bereits die Notbrücke im hintersten Val de Bagne weggerissen. Seither ist das Dorf Lourtier mit 400 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht mehr mit dem Auto erreichbar. Die Notbrücke wiederum war erst vor 10 Monaten gebaut worden, nach den großen Unwettern im letzten Sommer. Nach Krawallen in Los Angeles haben sich in der Innenstadt erste Soldaten der Nationalgarde aufgestellt. US-Präsident Donald Trump hat sie dorthin geschickt, gegen den Willen des demokratischen Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom. So etwas gab es seit 60 Jahren nicht mehr. Dazu sagt USA-Korrespondentin Vivian Manz.
Es ist ein sehr ungewöhnlicher, drastischer Schritt. Bisher ist es in der Geschichte der USA erst einmal vorgekommen, dass der Präsident die Nationalgarde einsetzt gegen den Willen eines Gouverneurs. Das war 1965 in Alabama. Donald Trump argumentiert, die Ausschreitungen seien eine Rebellion gegen die Regierung. Kritiker wiederum sagen, dass er das Militär einsetze, um Widerstand im Land zu unterdrücken. Bemerkenswert ist, bei den George Floyd-Protesten 2020, die ja um ein Vielfaches größer und gewalttätiger waren, da setzten zwar einige Gouverneure schließlich die Nationalgarde ein. Donald Trump kritisierte zwar manche als zu zögerlich, doch er verzichtete darauf, die Nationalgarde unter Bundeskommando zu stellen und damit die Gouverneure zu übergehen. Nun scheint er diese Hemmungen verloren zu haben.
Angefangen hat der aktuelle Konflikt mit der Festnahme von Einwanderern durch Bundesbehörden in Los Angeles. Die Proteste dagegen sind teilweise eskaliert. In Kalifornien ist es Mittag und ruhig, für heute sind aber neue Proteste angekündigt. Gouverneur Newsom ruft dazu auf, friedlich zu protestieren. Trump habe 2000 Nationalgardisten geschickt, weil er ein Spektakel wolle. Gebt es ihm nicht, schreibt Newsom. Kinder in Deutschland sollen erst ab einem bestimmten Alter soziale Medien nutzen dürfen. Dafür spricht sich die neue Justizministerin Stefanie Hubig von der SPD aus. Eine Altersgrenze für soziale Medien hat bereits Bildungsministerin Karin Prien von der CDU gefordert. Eine klare und auch wirksame Altersgrenze schütze Kinder in ihrer Privatsphäre und fördere zudem eine gesunde Entwicklung. Erste Erfahrungen in anderen Ländern seien positiv. Das Thema wird auch auf EU-Ebene diskutiert. Frankreich, Spanien und Belgien sprechen sich für ein Mindestalter aus. Zum Sport, Tennis. Es war der längste Grand Slam-Final an den French Open in Paris. Nach rund 5,5 Stunden hat der 22-jährige Spanier Carlos Alcaraz gegen den Italiener Jannik Sinner gewonnen. Es sei ein Privileg, mit ihm auf dem Court zu stehen, sagte Alcaraz in seiner Siegerrede an Sinner gewandt.
It's a privilege to share the court with you in every tournament, making history with you.
Er freue sich, dass sie an diesem Turnier erneut Geschichte schreiben konnten, sagte Alcaraz nach seinem Sieg. Nun zu weiteren Meldungen des Tages in der Übersicht. In der spanischen Hauptstadt Madrid haben Zehntausende Menschen gegen die Regierung demonstriert und Neuwahlen gefordert. Die Opposition wirft den regierenden Sozialisten Korruption vor. Die Behörden sprechen von bis zu 50.000 Teilnehmenden, die Organisatoren von 100.000. In Kolumbien ist ein möglicher Präsidentschaftskandidat angeschossen worden. Der 38-jährige Politiker der konservativen Partei befindet sich laut Medien in kritischem Zustand. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen. Der neue Papst Leo XIV. Hat auf dem Petersplatz in Rom vor Zehntausenden Gläubigen zum Frieden aufgerufen. Nur ein friedvolles Herz könne Frieden verbreiten, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche im Rahmen der Pfingstmesse. Er kritisierte Ausgrenzung und politischen Nationalismus. Das Wetter am Pfingstmontag. Morgen scheint meist die Sonne und bei schwacher bis mäßiger Brise werden rund 22 Grad erreicht. Am Nachmittag bilden sich einzelne Quellwolken über den Bergen. Im Süden sind am Morgen Nebelfelder möglich, sonst ist es sonnig mit Quellwolken und die Temperatur erreicht bis 27 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Jan Grüebler.
SRF 1.
Pfingstsonntagabend und es ist an solchen Wochenende immer alles ein bisschen anders als sonst und gleich haben wir heute Morgen auf etwas nicht müssen verzichten. Und zwar auf die wunderbare Gesprächsrunde, die es jeden Sonntag gibt, nämlich bei «Persönlich». Heute im Kulturzentrum Brau in Hochdorf und wir hören noch mal rein.
Persönlich. Michel Schönbächler im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander. Aus dem Kulturzentrum Brau in Hochdorf oder eben zu Hofteren. Schön, dass ihr da sind oder mitlässt, wo immer, dass ihr sind, unterwegs oder daheim. Es persönlich heute Morgen am Pfingstsonntag. Das heisst, eine Stunde, zwei Lebensgeschichten. Und meine Gäste heute Morgen sind die Spitzensportlerin Katrin Debrunner und der Musiker Christoph Walter. Ja, schön, dass ihr zwei bei mir sind und heute mit uns die Stunde verbringt. Eine Spitzensportlerin und ein Spitzenmusiker. Aber natürlich habt auch ihr irgendwann einmal angefangen. Katrin, magst du dich an dein allererste Rennen erinnern? Selbstverständlich.
Ja, ich kann mich tatsächlich noch an mein erstes Rennen erinnern. Es ist schon sehr lange her.
Ja.
22 Jahre. Und ich weiss noch, ich habe noch nicht lange davor eigentlich angefangen mit dem Sport. Mhm. Ich bin in ein Kidscamp auf Notwil, Schweizer Paraplegikerzentrum. Und dort habe ich ganz viele unterschiedliche Sportarten ausprobieren. Und ich habe schnell gemerkt, der Rennrollstuhl ist mein Gerät. Mhm. Und dann relativ kurz darauf ab war die Junioren-Schweizermeisterschaft in Notwil. Und ich mag mich noch an 100 Meter erinnern. Und meine Schwester ist dort mal sogar noch mitgerannt nebendran. Ich weiss, ich war mega nervös gewesen. Und meine grösste Sorge war, dass der Rollstuhl gerade ausläuft und ich hatte Angst vor dem Schuss.
Ja.
Und irgendwie bin ich ins Ziel gekommen, aber viel mehr weiss ich auch nicht mehr.
Du hast gesagt, vor 22 Jahren, also bist du 80 gewesen.
Genau, ja.
Noch ganz klein und noch eben das erste Mal in dem Rennrollstuhl innen mit der Schwester nebendran, die springt. Weisst du noch, wie viel du Sorge bist?
Nein, das weiss ich nicht mehr. Ich weiss auch die Zeit nicht mehr, aber es war sicher nicht schnell gewesen. Aber um das ist es auch gar nicht gegangen. Ich hatte Freude gehabt, ja. Und das war die Hauptsache gewesen.
Und es war der Start gewesen, zu einer beeindruckenden Karriere, die wir ein bisschen daraus hören dürfen. Christoph Walter, deine allererste Komposition, magst du dich erinnern? Was war es gewesen?
Ja, das ist natürlich auch vor 22 Jahren.
Ja, ganz etwa, genau.
Bin ich etwa 11 gewesen.
Das müsste nach meiner Rechnung vor 46 Jahren gewesen sein, aber okay. Ja, die Zahl ist relativ.
Die Zeit läuft, ja, das ist es ja. Also die Kompositionen sind am Anfang nicht so im Zentrum gestanden bei mir, sondern das Musik machen und das Musik aufnehmen und es wieder geben. Ich bin ein Autodidakt, das heisst, ich habe Platten gehört und habe mit der Trompete mitgespielt, was ich gehört habe. Ich habe es am Klavier ausprobiert, was ich im Radio gehört habe. Habe es meiner klassischen Klavierlehrerin immer vorgespielt, obwohl ihr Interesse mehr für den Haydn und den Mozart war, wenn ich Stevie Wonder gespielt habe. Aber ich musste dann auch so die ersten 20 Minuten überbrücken, damit ich nur noch die letzten 10 Minuten das spielen musste, was ich nicht gelernt habe.
Warte mal schnell. Nur kurz schnell zu der Katrin. Du spielst ja Klavier, gell?
Ja, ich habe in der Primarschule habe ich angefangen Klavier zu spielen. Am Anfang habe ich auch eben so klassische Musik gespielt und ich habe dann gleich mal gemerkt, eigentlich gefällt mir der Ludovico Einaudi besser. Und mir ist es eigentlich gleich gegangen wie dir. Ich habe dann immer probiert ablenken auf die Lieder, die ich wollte spielen. Ich habe jetzt aber schon länger nicht gespielt. Also Kinderlieder kann ich noch begleiten in der Schule, aber so klassische Musik kommt jetzt ein bisschen an meine Grenzen.
Falls ich nochmal eine Einladung würde, es persönlich, dann könnten wir auch vierhändig etwas machen.
Ah, schade, haben wir kein Klavier da. Aber gut, gehen wir zurück, Christoph, zu deinen Anfängen, zu deinen ersten Schritten. Erste Komposition, hast gesagt, es ist mehr Musik, aber die erste Bühne, die hast du im Luftschutzkeller gehabt.
Ja, also ich habe natürlich dann eben einfach die Schlagzeug, Klavier, Trompete gelernt, so, weil der Vater Trompete gespielt hat. Da bin ich mal reingeschlichen. Das Büro hat immer am Sonntagmorgen geübt und hat gemerkt, dass ich irgendwie einfach ohne nichts die zweite Stimme spielen kann, also ohne Noten. Ich höre das, ich habe das Gefühl für das. Klavier habe ich auch gespielt und auch das ist irgendwie gegangen. Es sind so Schritt für Schritt Erlebnisse gewesen. Du kannst nicht immer 17 sein. Das weiss ich, wie es gestern gewesen wäre. Zuerst hast du nur die Melodie kennen, bis du herausgefunden hast, wie viel Abstand das brauchst, dass die zweite Stimme stimmt. Und danach hast du mit der linken Hand angefangen. Und das sind einfach die Erlebnisse gewesen, die dich jedes Mal weitergetragen haben. Weil es ist immer schöner geworden. Es ist immer harmonischer geworden. Und dann habe ich dann in unserem Haus im Zivilschutzkeller dann meine Bühne machen. Und das heisst, mit Teppich auskleiden, damit das mein Musikraum geworden ist, weil das Schlagzeug hat man da oben nicht gehört.
Ratscht ein bisschen,
ist einfach viel zu laut gewesen. Genau, das hat doch irgendwo Grenzen gegeben, da ich viel Musik gemacht habe. Und dann hat man das Schlagzeug dann in den Zivilschutzkeller tun, mit Teppich auskleiden. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich gerne ein Bühneli gehabt hätte. Ein Bühneli. Ich wollte das Bühneli. Und Sie wissen ja, der Zivilschutzkeller ist nicht so hoch. Das heisst, die Bühne ist dann irgendwie 10 cm hoch gewesen. Aber es hat gelangt, dass ich das Gefühl hatte, ich sei auf der Bühne.
Du hast es ja dann auch auf die grosse Bühne geschafft. Auch da schauen wir dann noch ein bisschen genauer her. Spitzenmusiker, Spitzenathletin. Aber Christoph Walter, ganz am Anfang hast du auch noch andere Ausflüge, andere Berufe gemacht, also mit anderen Worten Ferienjobs. Was hast du so gemacht, wo du noch jung warst?
Ja, es ist, ich bin als Glaris auf die Welt gekommen, wenn man so schön sagt, an einem klärigen Tag, am 29. Juni, vor 22 Jahren, oder was
1967.
Hast du gesagt? 1967, genau. Und dann ist dann mein Vater, also meine Eltern sind dann relativ zügig auf Zürich gezügelt. Ich war etwa zweieinhalbjährig gewesen und bin dann über Zürich, Altstädte, Nurdorf, Obfelden, im Hirzel oben gelandet, wo ich dann von der ersten Klasse weg dort in die Schule bin. Und
Ferienjob.
Mein Ferienjob war ab der dritten Klasse bei meiner Tante auf der Schwammhöhe oben, bei meinen zwei Cousinen, beim Friedi und beim Helene, im Frühling, im Sommer und im Herbst Buffetboy dürfen sein. Und da der liebe Vetter Walti, mein Onkel, ich sage es jetzt ein bisschen böse, vielleicht hören Sie ja zu, nur zwei Töchterli gehabt hat und keinen Sohn gehabt hat, bin ich natürlich wieder zum Sohn geworden und bin natürlich so richtig sein Partner geworden als Neunjähriger. Und hatte viele Sachen erlebt, die man nicht hätte dürfen erleben als Neunjähriger. Und er war Jäger gewesen und ich bin auf die Jagd und das war eine schöne Zeit gewesen. Und
also, so. Moment jetzt wahrscheinlich, jetzt sagst du, wo man nicht erzählen darf. Also ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ja, wenigstens eine Geschichte daraus.
Also das erste Geschichte war, wo man hat er gesagt, heben mal die Geiss, Christoph. Dann habe ich die Geiss gehabt und dann hat er die Pistole vorgenommen, hat einen Schuss gegeben, ist die Geiss da gewesen.
Ui, ui.
Und dann bin ich verschrocken und habe gesagt, Vetter wollte, die lebt noch, weil sie hat noch... Dann sagt er, ja, Christoph, ja, Christoph, ja, das sind nur Nerven, weißt du, das sind nur Nerven, ja, ja. Und dann sind wir vom Höchi oben runter auf Glaris posten. Und das ist natürlich für mich, dass man einen einfachen Haushalt, wenn da irgendwie, ich weiss nicht, 20 kilönige Brot kaufst und dann irgendwie 50 Meitschi bei und was auch immer. Es sind Massen gewesen, die ich nicht gekannt habe. Es war ein Erlebnis gewesen. Und wir wieder raufgefahren sind, über den unteren, mittleren, auf den Sackberg rauf. Das war doch immerhin etwa 20 Minuten gewesen mit dem VW-Bus. Und plötzlich hat er angehalten. Ich sag, Christoph! Rutsch ein bisschen vorne. Bin ich vorne gerutscht. Dann hat er hinten dran die Flinte vorne genommen. Aus Fenster runter. Dann ist das Fenster runter tun. Heb die Ohren zu. Und dann hat er angenommen. Und ich habe immer noch nie gesehen, plötzlich. Und ich sehe, dass dort hinten ein Reh steht. Pfff, hat er geschossen. Bei mir oder der Ding vorbei. Also das ist so.
Gut, also, sehr gut.
Aber das sollte man im Radio eigentlich nicht erzählen. Das geht jetzt auch schon ein paar Jahre zurück.
Ja, ja, eben, ganz genau. Aber Buffetboy, das war dein Ferienjob.
Und das Beste war an mich, wenn er gesagt hat, wenn wir ausgestiegen sind, Entschuldigung.
Ja, bitte.
Dann sind wir zu dem Tier hergelaufen. Im Herbst, schon frisch gewesen. Und nachher sagt er, komm, Deckel, heim nochmal. Christoph, sagst du dem Tante Friede nicht, jetzt habe ich eine Skizze verwünscht. Nein, jetzt habe ich eine Skizze verwünscht. Ja, Gott, verdammt nochmal. Und dann hat er das Messer genommen, den Bauch aufgeschlitzt und das Zeug rausgenommen. Hey, also ich bin relativ früh natural aufgewachsen.
Ja, man merkt es. Sonntagmorgen und der Christoph Walter tut uns schon einiges zumuten. Kathrin, du hast Primarlehrerin gelernt, aber der Weg dorthin, ich sag mal, hat ein bisschen Kurve genommen. Du hast nicht so genau erst am Schluss wirklich dich dann entschieden, was du willst machen. Was hast du noch für Jobs schon ausprobiert?
Ich bin ganz unterschiedliche Jobs schnuppern. Unter anderem bin ich Waffeuse schnuppern. Ich hatte einfach immer Freude an langen Haaren und schöne Frisuren machen. Mhm. Und es war eigentlich eine mega coole Erfahrung, um dort mal zu schauen. Aber ich habe dann schnell gemerkt, ich glaube, ich brauche etwas anderes. Und ich bin auch mal noch ins KV gegangen. Dort habe ich aber schnell gemerkt, nein, das ist definitiv nicht meins. Ich bin zu festes ein Bewegungsmensch. Und eigentlich dann per Zufall bin ich dann zum Lehrerberuf gekommen. Mhm. Ich habe gewusst, ich wollte ein Lehrerseminar. Und dann haben wir unser erstes Praktikum gehabt. Und eigentlich erst in dem Praktikum habe ich gemerkt, dass der Job etwas für mich ist.
Was hat es gebraucht? Also weißt du, was hätte ich denn dort so reingezogen, wo du gewusst hast, hey, mal eigentlich als Lehrerin mit Kind arbeiten, das wäre etwas, was mir passt?
Ich hatte das Praktikum in einer Unterstufe gehabt. Und mich hat so die Unvoreingenommenheit der Kinder extrem beeindruckt. Und ich finde, die sind einfach so frisch und jeden Tag ist anders. Sie haben mega viele Ideen und sie behalten einem sehr auf Trab. Und ich habe das mega spannend gefunden. Und auch die Vielfalt, die der Beruf zu bieten hat.
Mhm, du hast etwas Spannendes gesagt, die Unvoreingenommenheit. Du sprichst natürlich an dein Handicap, das du hast. Du bist mit einem Geburtsgebrechen auf die Welt gekommen. Tumor an der Wirbelsäule. Und wenn du von dieser Unvoreingenommenheit redest, ich glaube, es geht wahrscheinlich noch vielen so, oder? Dass man so ein bisschen, wie manchmal ein bisschen nicht so weiss, wie man auf Menschen zugeht, die im Rollstuhl sitzen. Was denkst du in so einem Moment? Was ist dir in so einem Moment wichtig?
Also ich glaube, grundsätzlich könnten wir wie so ein bisschen von den Kindern lernen, wie sie eben mit so Situationen umgehen. Ich weiss noch, als ich das erste Mal dann ins Schulzimmer gekommen bin, haben sie mich eine Stunde lang etwa mit Fragen gelöchert. Und das Lustige ist, die erste Frage ist immer, wieso hast du so kleine Beine und welche Schuhgröße hast? Okay. Und nicht, wieso hast du da noch Räder unter deinem Füdli? Ja. Und meistens haben sie den Rollstuhl auch recht cool gefunden. Also, wir haben dann manchmal so Sitzspiele gemacht und manchmal ist dann der Rollstuhl ein von diesen Sitz gewesen und der war immer heiß begehrt. Und wenn dann einmal ein Kind reingehockt ist, haben alle drin hocken. Aber nein, nach dieser Stunde, wo sie mich durchgelöchert haben mit Fragen, war für sie das Thema wie gegessen gewesen. Mhm. Und dann bin ich einfach Frau Debrunner gewesen. Und ich weiss noch, ich hatte an meiner ersten Stelle einen Elternabend. Das war auch eine Unterstufe gewesen. Und ich bin davon ausgegangen, dass die Kinder den Eltern erzählen, dass ich im Rollstuhl bin. Und ich habe da halt nicht irgendwie angekündigt im Brief, übrigens, ich bin im Rollstuhl, ich habe da wie nicht ja, als relevant gefunden. Ja. Und ja, nachher bin ich an der Elternabend und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die Leute schauen mich wirklich komisch an. Und irgendwann habe ich nicht mehr können, ruhig sein, habe ich gesagt, sie, irgendwie habe ich das Gefühl, eben irgendetwas sage ich, ob sie mir können sagen, ob irgendetwas ist. Und dann hat der eine Vater aufgestreckt und gesagt, ja, eben, sage ich mir jetzt ein bisschen peinlich, aber sein Kind hätte nicht erzählt, dass ich im Rollstuhl hocke. Und ich bin dann so baff gewesen irgendwie. Ja, und auf eine Art habe ich es auch mega herzig gefunden, dass die Kinder das nicht erzählt haben. Mhm. Und das hat mir irgendwie auch gezeigt, wie Kinderaugen auf gewisse Sachen schauen. Mhm. Und ich habe jetzt auch einen kleinen Götti-Bub, der wird jetzt dem Vieri, auch wie er mit dem Rollstuhl umgeht, ist noch spannend. Jetzt, seit ein paar Monaten, will er wie wissen, also wieso hockst du jetzt in dem Rollstuhl? Und er fragt, glaube ich, Mami auch viel. Und sie probiert ihn halt einmal so ein bisschen erklären. Aber ja, ist schon noch spannend, wie Kinder mit so Situationen umgehen.
Ist es nicht einfach auch so, und ich glaube, da können wir alle ein bisschen etwas davon lernen, dass man den Mensch als Mensch wahrnimmt? So wie er ist?
Ja, und ich glaube, für sie ist das wie weniger gross, das Ganze. Andere haben eine grosse Nase, andere sind vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht, sind sonst anders, aber ich glaube, die Kinder nehmen das wie an. Klar, Kinder sind manchmal auch fadengrad und direkt und gewisse Leute können da besser vertragen und gewisse weniger. Und ich glaube, wir Schweizer sind dort durch manchmal schon ein bisschen verklemmter, sage ich jetzt. Ja. Wenn man manchmal im Ausland ist, gerade zum Beispiel die Spanier, die nehmen das auch lockerer.
Ja.
Und ich glaube, dort können wir Schweizer auch noch ein bisschen, auch bei anderen Kulturen, noch ein bisschen Scheiben abschneiden.
Sag mir schnell, oder gib uns mit, was für dich schwierig ist. Weißt, gibt es Momente, wo du sagst, das geht nicht, das ist übergriffig?
Also ich habe manchmal Mühe, wenn ich irgendwo auf der Strasse bin und die Leute, manchmal erkennen sie mich, manchmal sprechen sie mich aber auch sonst an. Und eine von der ersten Fragen ist dann manchmal, was ist passiert? Wieso hockst du im Rollstuhl? Und ich finde das einmal schon, ja, recht übergriffig. Mhm. Wie gesagt, mit dem Beispiel, ich frage auch nicht jemanden, wieso hast du eine krumme Nase? Oder wieso hast du jetzt... Siehst du
so blöd aus?
Ja, also... genau. Und das finde ich dann einmal schon so ein bisschen... Ich bin dann einmal recht überfordert. Und weiss dann einmal auch nicht, was sagen. Und ja, ich weiss auch nicht, wieso Leute die Idee haben, dass man jetzt das einfach fragen kann. Es ist etwas sehr Persönliches. Und wenn ich darüber reden will, dann rede ich darüber. Und sonst finde ich, ist es wie kein Thema.
Guten Einblick in der Sendung persönlich von der Kathrin Debrunner. Es ist spannend, mit euch auch noch einmal zurückzugehen. Die Reise wollen wir schnell machen in eure Kindheit. Weil das ist ja auch etwas, was einem ganz fest prägt. Ist klar. Wir haben bei euch beiden gehört, vom Dialekt her. Ihr seid zwar im Kanton Luzern daheim, aber ihr seid nicht Luzerner. Kathrin, du bist in Mettendorf, Hüttlingen, bist du aufgewachsen. Es ist ein kleines Dorf im Kanton Thurgau. Wie bist du als Kind unterwegs gewesen? Wir haben schon ein bisschen gehört, Bewegungsmensch.
Also ja, man gehört, ich habe den Dialekt von Luzern noch nicht angenommen. ich habe immer noch den Thurgau-Dialekt, aber... Nein, ich bin in einem sehr schönen kleinen Dorf aufgewachsen, wie du gesagt hast, Mettendorf, bei 800 Einwohnern. Und ich durfte eine sehr schöne Kindheit erleben, zusammen mit meiner Schwester. Und ja, wir sind immer voraus gewesen. Wir sind wirklich voll auf dem Land aufgewachsen, das Landei bin ich, auch heute noch. Und wenn ich einmal aus diesen Großstädten zurückkomme, bin ich auch immer froh, wenn ich wieder zurück kann, aufs Land komme.
Ja, und Gäuesee, dein Wohnort,
ist auch ein bisschen, ja.
Durchaus als auf dem Land bezeichnet.
Genau, ja. Und ich bin dann auch im Kindergarten in Hüttlingen und in der Primarschule in Hüttlingen. Und ja, ich bin sehr dankbar über die Kindheit, wirklich mit der Natur verbunden.
Mhm. Christoph, bei dir war es Mäuse. Man kann fast sagen, von morgen bis am Abend, dein Vater ist zwar nicht Musiker gewesen, sondern er ist Baumeister gewesen, aber als, ich sage jetzt, Amateurmusiker, sehr aktiv, Dirigent, selber Musik gemacht, Mutter Jodlerin, stark mit der Musik verbunden. Und ich glaube, es hat Momente gegeben, wo man dich viel lieber aus der Schule rausgenommen hat, damit hast du mitspielen. Oder wie war das gewesen?
Ja, es ist natürlich einfach die Musik. Ich bin viel gefragt worden, wie bist du zur Musik gekommen? Und ich darf einfach dankbar sein. Musik ist mir in die Wiege gelegt worden. Also, das ist so etwas Schönes, wenn du das hast. Du kommst auf die Welt und weisst eigentlich, woher es dein Weg geht. Und das ist bei mir so gewesen. Und das erste Erlebnis, das ich mich eben nicht mehr erinnere, das man mir erzählt hat, war, dass ich am liebsten Rangers-Hut angelegt habe, etwa als 3-4-Jährige. Und dann haben sie mir am Sonntagabend, der Vater war viel am Arbeiten, hat ein Baugeschäft aufgebaut und teilweise habe ich ihn gar nicht gekannt am Sonntagabend, weil er die ganze Woche weg war. Und am Sonntagabend haben sie mir habe ich den Cowboy-Hut angelegt und bin in sein Sofa hineingelegt und dann haben sie mir das zweite müssen singen. An den Ufer des Mexico Rivers steht ein Cowboy. La, 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 la. La 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 la. Dass auch ich ein Cowboy bin.
Yeah.
Und das ist einfach dort schon innen wie Honig, oder? Und so ist das eigentlich immer weitergegangen. Und ja, dann ist halt die Musik immer zentraler geworden. Ich bin viel auf den Bau gearbeitet. Das war natürlich das Thema, das Baugeschäft zu übernehmen. 14 die Frage, was lernst du jetzt? Und dann weiss ich noch den Moment, wo ich wirklich denke, darf ich das überhaupt sagen? Und dann habe ich dann abends in dem Gespräch mit den Eltern gesagt, ich würde lieber gerne Musik studieren und nicht das Baugeschäft übernehmen.
Wie war die Reaktion?
Ja, also ich muss sagen, die Mutter hat gesagt, nein, das kommt nicht in Frage, zuerst lernst du einen Beruf. Und der Vater sagt, nachdem die Mutter geredet hat, nein, das darfst du machen, aber dann gehst du jetzt sofort als Konzi dich vorbereiten, dass du in einem Jahr parat bist. Und das ist für mich so heute noch eins von meinen Schlüsselerlebnissen, und da bin ich meinem Vater bis heute dankbar.
Ja, jetzt muss man auch sagen, bis zu diesem Zeitpunkt hast du nicht Noten lesen, oder? Du hast einfach Musik aus dem Herzen
raus gemacht. Ja, ich habe schlecht Noten gelesen. Ja.
Oder schlecht Noten gelesen. Und du hast mir gesagt, eigentlich hätte ich nicht das Instrument sollen studieren oder wollen studieren und eigentlich hätte ich nicht die Richtung. Also hast du klassische Trompete studiert?
Es ist dann darum gegangen, irgendetwas, in dieser Zeit hast du ein Hauptfach haben und das war ein Instrument gewesen. Und ich hätte für das Leben gerne Jazz studiert und Komposition, Arrangement. Das wäre eigentlich meine Leidenschaft gewesen. Das hätte es aber nicht gegeben. Anfangs 80er Jahre war das noch nicht machbar gewesen. Da hast du irgendein Instrument als Hauptfach müssen. Da habe ich mir überlegt, Schlagzeug. Schlagzeug habe ich gespielt, aber ich hatte blöde Wirbel mit dem den habe ich einfach nie gelernt. Warum? Ich habe den Presswirbel viel schneller können und dann genau gleich dort. Dann hätte ich den noch zuerst lernen müssen. Das hat mich angeschissen. Klavier habe ich gewusst, da musst du etwa 8 Stunden am Tag üben, wenn du das Konzi gehst. Das hat mich auch angeschissen. Weil ich ja eigentlich wieder komponieren und arrangieren. Da habe ich gedacht, ja gut, dann gehe ich wieder Trompete. Das geht vermutlich am einfachsten. Und so habe ich dann Trompete als Hauptfach genommen und alles andere im Nebenfach. Und so bin ich dann durch das Konzi durch.
Und das Konzi abgeschlossen und nachher hast du relativ schnell als Musiker dein Geld verdient. Du hast deine eigene Musik komponiert, du hast in Militär Karriere gemacht. Das Ganze hat sich um die Musik gedreht. Was war das für eine Lebensphase gewesen?
Ja, es ist natürlich so gewesen, dass früher hat es so 4 Königreiche gegeben, in der Schweizer Militärmusik. 4 Gebiete, die durch Adjutanten zu dieser Zeit, Adjutanten Unteroffiziere, geführt worden sind. Und dann ist so ein Königreich frei geworden. Und da habe ich mich beworben. Und bin relativ jung hergekommen, 3-24. Und das ist natürlich die Chance gewesen. Die habe ich gepackt. Und bin dann natürlich 20 Jahre schlussendlich geblieben, bis ich 2011 gesagt habe, jetzt will ich einmal noch etwas anderes machen. Das habe ich schon lange wollen. aber ich hatte den Mut nicht gehabt. Man ist doch relativ abgesichert in der Schweizer Armee, mit Auto, mit Lohn, mit Versicherungen. Das ist eine relativ gute Geschichte, muss ich sagen. Aber ich wollte künstlerisch frei sein. Mhm. Und als meine Kinder älter waren, quasi 18 waren, habe ich dann den Schritt gemacht und habe mich dann von der Armee gelöst. Und das war der absolut richtige Schritt. Mhm.
Und dann deine eigene Band,
Christoph Alter? Und 2009, drei Jahre vorher, habe ich mein Orchester noch gegründet, das Christoph Alter Orchestra, das natürlich auch aus diesen Beziehungen aus der Swiss Army Concert Band, aus dem Repräsentationsorchester, wie es früher geheissen hat, entstanden sind, wo immer gesagt haben, Christoph, jetzt haben wir heute Abend den letzten Dienstag im KKL. Ich spiele seit 23 Jahren immer im September in der Entertainment Gala im KKL. Und jetzt ist der Dienst fertig, mach doch ein Orchester, dann können wir weiterhin miteinander Musik machen. Sag ich, du bist auch ein glatter Kerl, weißt du, was das kostet? Und so ist denn das über Jahre gewachsen, bis ich tatsächlich, ich verrückte Kerl, muss ich heute sagen, dann 2009 mein Orchester gegründet habe und eigentlich aus dem Nichts irgendwie nach 20 Jahren in den Kasernenmauern dann endlich raus bin. Und
was war der grösste Unterschied gewesen?
Der grösste Unterschied, das sind zwei total verschiedene Gefühle. Das ist wie kalt und heiß duschen. Das Materielle ist weg gewesen. Die materielle Sicherheit ist total weg gewesen. Ich habe plötzlich nicht mehr um die Freiheit müssen kämpfen. Die hatte ich gehabt. Aber das Materielle ist nicht mehr da gewesen. Also die Sicherheit. Und das ist natürlich, ich habe dann sehr, sehr viel, viel geschafft, die ersten paar Jahre, weil das ist ein enormer Druck gewesen.
Ja.
Ja. Und ich bin doch, sage 20 Jahre halt nicht in der Öffentlichkeit gewesen. Gehört bei mich wieder.
Ja, jetzt ist wieder gut.
Ich war 20 Jahre nicht so in der Öffentlichkeit. Ich habe mich nicht selber vermarkten müssen, ja, weil ich bei der Armee schön versorgt war und habe dort meine Erfolge feiern, die ich natürlich hatte.
Aber genau, lass uns noch schnell auf das Repräsentationsorchester eingehen. Ihr habt ja unglaubliche Reisen gemacht, sind viel unterwegs gewesen mit dem Orchester Petersburg, dann jenste die Feiern und Anlässe begleitet. Was war das verrückteste Konzert, gewesen, das ihr hatte? Haben also, mit der ganzen Band.
Irgendwie, hörst, was ist das Mikrofon? Ist das das Ding da? Muss ich ein bisschen lüften?
Ich schaue mal schnell. Ich habe das Gefühl, wir haben
irgendwie haben wir
uns nicht mehr selber. Schauen schnell, genau, zur Technik hinterher, ob er Daumen hoch gibt, dass es funktioniert. Es
funktioniert jetzt wieder, gell? Sehr gut. Also da gibt es natürlich unglaublich viel. 1999 sind wir wirklich ins Ausland gestartet mit der Schweizer Militärmusik und ich durfte dort mal an der Front sein. Wir sind ins Flugzeug mit der Crossair seinerzeit noch, sind auf Petersburg. Ich weiss das noch, das war unglaublich gewesen. Riesenerfolg heimgebracht, ersten Platz, haben wir Pressemitteilung gemacht und dann sind wir geflogen, oder? Dann sind wir wirklich geflogen, auch in der Presse. Es ist einfach ein Riesenerfolg gewesen. Es hat die neuen Uniformen gegeben. Die Gala-Uniformen weg von den Grauen. Wir sind 500 Jahre Schweizer Garden auf Rom ab, 7.500 Leute in der Aula Nervi mit dem James Galway, den ich noch angeläutet habe, gesagt, kommst mit, wir brauchen dich. Dann haben wir dort unten konzertiert. Es ist einfach, ja, das ist auf dem Petersplatz, und da kommt der Chef der Armee und ich spiele meine Komposition. Das sind einfach unglaublich viele schöne Erlebnisse, die du immer durch die Musik hast. Und das ist, das hast du auch im Kleinen, wenn ich mit meiner Frau irgendwo das Klavier, das kann man in einem Ferienaufenthalt sein, wo du plötzlich irgendwann herhockst und dann Herzen berührst. Oder wir haben letzte, sind wir in Spanien gewesen, bei Freunden, die wir so lange nicht mehr gesehen haben. Und jetzt ist der Vater erkrankt von ihm. Der ist, hat Alzheimer bekommen, hat nichts mehr erkannt. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir nicht könnten, etwas spielen. Und was nachher nicht abgegangen ist in dem Moment mit dem Vater, das ist einfach, das sind so Erlebnisse, die einfach gut tun. Die brauchst du damit, wenn du wieder alleine am Noten schreiben und am Event durchstampfen bist und manchmal das Gefühl hast, die Welt sei ungerecht, von denen lebst du wieder.
Die Emotionen mitnehmen und die Emotionen auch spüren. Kathrin, ganz emotional sind natürlich all die Momente, wo man eben die Erfolg darf erleben und Erfolg darf feiern. Paris Marathon, das ist das Abschlussrennen gewesen, letztes Jahr an den Paralympischen Spielen. Und du hast gesagt, also die letzten Kilometer, die sind brutal gewesen. Wieso?
Weil eben, wir sind die Champs-Élysées drauf gefahren und die Pflastersteine sind so richtig grosse gsi, wie auf dem Friedhof, die grossen, wo noch so ein bisschen rund sind.
Ja, ja.
Die grossen Löcher haben die dazwischen. Und wir haben ja die Strecke vorher nie können anschauen. Und mir ist auch nicht bewusst gewesen, dass das eigentlich noch relativ bergauf geht. Und ich hatte das Gefühl, der Arc de Triomphe, der kommt nicht näher. Und ich habe echt fast brüllt. Und ich habe dann, der Marcel Hug ist dann wie, man fährt ja wie um den Arc de Triomphe herum und dann kommt man wieder zurück. Und ich habe ihn dann gesehen und auch gemerkt, oh, er hat glaube auch ein bisschen Mühe. Zum Glück hat es nicht geregnet, weil sonst wäre es dann wirklich gefährlich geworden. Ich glaube, am Veranstalter ist es wichtig gewesen, dass man alle Sehenswürdigkeiten abklappert und dass man es möglichst spektakulär macht, aber für uns Rostlfahrer, wir haben den Sport nicht so können präsentieren, wie er eigentlich wäre. Und das war ein bisschen schade gewesen, ja.
Und dann ist man auf diesen letzten Meter und sieht die Ziellinie. Was passiert dann?
Dort kann ich mich nicht mehr ganz so gut erinnern. Ich war wirklich sehr am Limit gewesen, auch ja, kopfmässig. Es war so anspruchsvoll gewesen, die zwei Wochen. Auch mit diesen vielen Emotionen, die man in der Musik und im Sport sehr stark hat. Und ich weiss noch, ich bin ins Ziel gekommen und nachher hätte ich ein Interview geben auf Französisch und ich habe gesagt, also jetzt grad kann ich nicht Französisch reden. Ich kann kaum irgendetwas auf Deutsch sagen.
Und du bist eigentlich sehr sprachbegabt, darf man schon sagen. Ich gehe mal noch auf ein anderes Rennen ein. Das war in Japan 2023, wo ihr auf den letzten, man kann sagen, also Marathon, auf den letzten Zentimeter Manuela Schär, eine andere Schweizer Rollstuhlathletin, und du um den Sieg gekämpft haben. Das muss spektakulär gewesen sein. Wie hast du es erlebt?
Ja, das war in Noita in Japan. Und für mich war es das erste Mal, dass ich den Marathon gefahren bin. Und ich habe nicht genau gewusst, wie das Ziel aussieht. Und ich weiss noch.
Also, du hast nicht gewusst, wo das Ziel ist?
Nein, und normalerweise so in Amerika oder in London ist sehr gross alles beschriftet. Und wer schon in Japan war, weiss, in Japan ist alles ein bisschen kleiner und bescheidener. Und ich habe dann schon gesehen auf meinem Garmin, okay, jetzt ist dann das Ziel. Und Manuela hat dann das Mal angefangen anzuziehen. Dann habe ich gedacht, ich glaube, das Ziel kommt jetzt dann. Und bin dann mit. Und gleichzeitig hat es dann noch Tetrapleger gehabt, die das Mal vor dem Ziel auch noch ins Ziel gefahren sind. Und die sind aufgrund von ihrem Handicap ein bisschen langsamer als wir.
Ja.
Und die sind uns dann noch zumal in den Weg gekommen. Und ich weiss noch, wir haben dann irgendwie geschaut, dass es keinen Crash gibt. Und irgendwo war dann die Ziellinie gewesen. Und wo wir ins Ziel gekommen sind, haben wir beide nicht gewusst, wer jetzt gewonnen hat. Also es war recht spektakulär gewesen, der Finish.
Ja, und ihr seid ja dann schon gar mit der gleichen Zeit rangiert worden. Aber der Sieg, der ist du gekommen.
Genau, ganz knapp ist dann mein Vorderrad zuerst über die Linie. Ja, und das zeigt einmal mehr, wie näher Sieg und auch Niederlage, Anführungszeichen, beieinander sind. Mhm. Und ja, schlussendlich tut man auch mit seinen Gegnern, ist man gleich auch empathisch und man weiss eben, wie viel dahinter steckt. Einmal hat die Nase vorne, einmal hat die andere Nase vorne. Und das zeigt auch einmal mehr, dass eben ein Sieg nicht selbstverständlich ist.
Ja, das ist definitiv so. Christoph, hast du schon mal einen Marathon gemacht?
Nein.
Ist das auf deiner Bucketlist?
Also, das ist so. Also ich mache viele musikalische Marathon natürlich.
Ja, natürlich.
Wie zum Beispiel jetzt wie das Eidgenössische Schwingfest, was ein Riesenmarathon ist. Aber so sportlich gesehen habe ich mich vorbereiten, als ich mich für die Militärkarriere entschieden habe, für die Aufnahmeprüfung im Sport. Und dann, meine Mutter war ja eine leidenschaftliche Joggerin und hat Bergläufe gemacht. Und ich habe das immer gehasst, das Joggen. Ich habe es einfach nicht gern gehabt. Obwohl ich mache gerne Sport. Skifahren, Tennis spielen, Wandern, Bergen. Das ist alles kein Problem. Aber einfach das Joggen. Und dann sagt sie, los, ich tue dich jetzt vorbereiten und hat mir Coaches besorgt. Weißt, Profis. Ich bin mit Profis durch den Horgner Wald gerannt und schnaufen. Und wie? Und ich habe ja gewusst, wie man schnaufen als Trompete. Das ist ja kein Thema.
Die Lunge wäre da gewesen.
Das hätte gar nicht mit dem Schnaufen zu tun. Ich habe einfach, und dann habe ich dann ein Jahr lang die militärische Ausbildung müssen machen und habe dann jede Woche 3x10 Kilometer müssen säckeln. Irgendwie, und am Morgen um 6 Uhr ins kalte Becken, 400 Meter schwimmen, und, wahrscheinlich ein härter Sieg dort, gell. Auf alle Fälle, ich habe das gemacht, aber ich habe nachher noch das fertig ist, ich habe nicht mehr joggen. Ich habe es einfach gehasst. Und obwohl ich, wenn ich ein bisschen zu viel gegessen habe, weiss ich, ich müsste eigentlich nur ein bisschen joggen und ich hätte 2 Tage wieder perfekte Figur, aber ich mache es nicht. Ich
also, kann es nicht geben. Christoph Walter, nicht Typ Marathon. Man muss ein bisschen verrückt sein, wenn man Typ Marathon ist. Kathrin, ich meine, eben, was muss man für ein Mensch sein, dass man so einen Marathon aushaltet?
Ja, man muss, glaube ich, schon ein bisschen ein Freak sein, dass man das macht. Mein Trainer sagt immer, alle, die Marathon fahren, haben schon ein bisschen, sagen sie auf, ja, salopp gesagt, den Ecken ab. Aber an der Startlinie habe ich schon oft so den Moment, wo ich denke, wieso tue ich mir das an?
Warum?
Dann ist dann auch morgen um 7 in Amerika, sollte schon an der Startlinie stehen. Und ich bin schon Morgenmensch, aber also bei aller Liebe am Morgen am 7. in Rennmodus sein.
Stehst du dann auf, wenn du am 7. mal starten?
Also in New York fährt einmal um die 4 Uhr um den Bus und dann, ja, dann stehst du früh auf.
Du bist Musiker, das ist so. Wenn wir jetzt da das Klischee bedienen. Kathrin, also was ich ja auch schon noch faszinierend finde, oder? Nicht nur Marathon. Du hast in Paris auch noch Gold über 400, 800, 1500 und 5000 Meter geholt und vor einem Monat einen neuen Weltrekord über 100 Meter aufgestellt.
Wahnsinn. Bravo. Wahnsinn.
Und zwar hier in Nottwil, und hast bundesrätliche Gratulationen dürfen entgegennehmen. Was sind das für Momente? Ist das Wertschätzung für das, was man täglich im Training macht?
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Frau Baumschneider gekommen ist, schauen kann. Ich habe sie schon mal gesehen in Paris, zum ersten Mal. Und dass sie, ja, sogar auf Nottwil kommt, wo es leider einmal sehr wenig Zuschauer hat, wenn ich schade finde, weil es ist ein Weltklassefeld und dort finde ich es dann einmal schon schade, dass, ja, so wenig Leute den Weg finden. Und dass dann sogar sie gekommen ist und auch noch Zeit hat, um mit uns noch ein bisschen zu reden, das ist schon extrem grosse Wertschätzung und Anerkennung. Und, ich glaube, die letzten Jahre ist schon sehr viel gegangen in der Schweiz, was auch das Mediale angeht, was die Sichtbarkeit angeht. Und ich merke auch immer wieder, die Leute interessiert es eigentlich. Und eigentlich wäre es wichtig, dass man das den Leuten noch ein bisschen näher bringt, dass man aufklärt, dass man erklärt, wie auch den kleinen Kindern, wie funktioniert der Stuhl, wie funktioniert der Sport. Und ich habe sehr positiven Kontakt gehabt mit ihr und ich finde, sie, ja, ist sehr interessierte Frau und ist immer spannend, um mit ihr zu reden.
Dann darf ich gerade einhaken. Erklär uns den Rennstuhl. Was ist das für ein Hightech-Modell, das dich so schnell sein lässt?
Also, um es einigermaßen kurz zu fassen, der Stuhl hat 3 Räder. Mein Alltagsstuhl hat ja 4 und der hat 3. Und er ist auch viel länger. Ja. Und in diesen Stühlen tun wir meistens Knülle. Viele Leute haben dann manchmal das Gefühl, dass ich kein Bein habe, wenn ich drinnen hocke, weil die Beine ganz versteckt sind und es ist recht eng alles. Also wenn ich einmal nach Weihnachten ein bisschen zu viel Guetzli gegessen habe, dann merke ich es einmal gerade. Und ja, unterdessen sind es wirklich Hightech-Stühle. Also es gibt verschiedene Marken, unter anderem auch Sauber und Honda, wo wirklich so die High-End-Marken sind. Und die Stühle sind wirklich von A bis Z auf uns angepasst, also maßgeschneidert.
Hey, aber die Dinger musst du auch lenken können, oder? Also so einfach ist das nicht.
Ja, sie sind, also der Sport ist wirklich koordinativ anspruchsvoll. Ja. Und dort, glaube ich, hat mir auch so ein bisschen Klavierspielen geholfen. Ich bin schon von früh auf motorisch, glaube ich, recht begabt gewesen und mir ist Technik üben relativ auch in die Wiege gelegt worden. Und man sieht sehr Unterschied beim AG. Und da sieht man auch schnell, wer hat so ein bisschen Begabung und wer nicht. Und ich glaube, für die es lernen müssen, ist es nicht ganz einfach am Anfang. Ja. Und, also viele Leute meinen auch, dass wir am Treibreifen greifen. Aber das ist falsch. Also wir schlündern den Treibreifen an. Weil, ja, das Rad rollt so schnell, wir können gar nicht mehr nach, um den zu greifen. Ja. Und vielleicht am Anfang habe ich schon gegriffen, dann habe ich so richtige so Velohändchen gehabt. Ja. Und dann, ja, bin ich noch ein bisschen langsamer gefahren als heute, aber Man muss sich vorstellen, in einem Marathon habe ich etwa einen 27er Schnitt knapp. Also da kann man nicht mehr greifen.
Ja.
Und auf der Bahn habe ich bis zu 34 km/h Top-Geschwindigkeit.
Das meiste ja. Andere sehe ich mit dem Velo, du.
Ja, müsstest du den Flyer nehmen.
Möchte vielleicht nachher, ja.
Und darum, ja, Koordination spielt bei uns eine sehr grosse Rolle und das Material generell. Also mein Stuhl ist Carbon. Aerodynamik ist in den letzten Jahren auch extrem viel passiert. Das ist natürlich immer ein Tüfteln. Wie kann man den Stuhl noch aerodynamischer machen, gerade bei den Marathon. Ich war jetzt im Frühling an einem Marathon in Boston, wo wir Frauen Geschwindigkeiten bis zu 65 Stundenkilometer hatten. Männer bis zu fast 80. Und das sind dann schon nochmal andere Kräfte, die dort wirken. Und dort spielt natürlich die Aerodynamik eine extrem grosse Rolle.
Jetzt. Darf ich auch etwas fragen?
Ja, unbedingt. Ist schon bitte.
Hast du schon einen Unfall gehabt in diesem Tempo? Ich meine, das ist ja schnell etwas passiert.
Holz anlangen, bis jetzt noch
das
nie.
Das gibt's.
Ja, ja, es gibt Unfälle, aber
sind
bis jetzt.
So schön,
nein, ah. Weil wir sind dann schon nicht so gut geschützt.
Ja.
Und ja, es ist dann auch mental, ist es auch noch eine Challenge.
Ja.
Ich denke immer bei den Skifahrern, Hut ab, wie gerade ein Franjo von allem, wenn ich würde gerne mal mit ihm reden, wie der durch abgeht, dass ich habe das Gefühl, der Mensch hat keine Angst.
Ja, ja.
Und die sind ja auch nicht wahnsinnig gut geschützt. Und ja, ich glaube, heutzutage im Sport, das Material wird stetig besser. Ja. Und durch das ja, werden wir auch immer schneller. Mhm. Und auch beim Skifahren gibt es auch schlimme Unfälle. Und ich glaube, ja, das ist schon auch noch eine neue Liga.
Ja, und wahrscheinlich muss man sich auch können auf das Tempo einlassen. Jetzt macht es auch Sinn, wenn du sagst, ich habe eine Leidenschaft für das schnelle Tempo. Kathrin Debrunner, Spitzenathletin, die das zur, man darf sagen, Perfektion gebracht hat. Christoph Walter, bei dir ist es die Leidenschaft für die Musik und jemand, der natürlich ganz eine grosse und wichtige Rolle in dem Ganzen spielt, ist auch deine Ehefrau, Nelly Patti. Sie ist auch da im Publikum und ihr habt uns etwas Wunderschönes mitgebracht, weil ich finde, das beschreibt so schön auch, wie ihr miteinander eure Musik und eure Beziehung pflegt. Ein Stück, das wir reinhören dürfen, das ihr, kann man sagen, füreinander geschrieben habt, ist das richtig?
Ich habe Musik geschrieben und sie hat den Text geschrieben, das machen wir ja viele so.
Ja.
Und dann habe ich gemeint, es sei ein Klavier da. Jetzt hat es leider kein Klavier da, darum haben wir das gestern Abend noch schnell ganz spontan in unserem Musikatelier wirklich frisch von der Leber weg noch schnell aufgenommen, so wie wir sind.
Aha.
Also, es ist keine Radioversion, aber es kommt jetzt, glaube ich, gleich im Radio.
Ich wollte es gerade sagen, wir haben Glück gehabt, wenn wir kein Klavier jetzt hier haben, wir haben die Musik da. Es blühen Rosen.
Hinter deinen Armen fühle ich mich nie mehr allein.
Es blühen Rosen, Nelly Patti, Christoph, Walter. Gestern am Abend. Du hast es gesagt, gestern am Abend eingespielt für die Sendung persönlich. Was sagt das Stück über eure Beziehung aus?
Ich glaube, sie hat es so gesagt, was unsere Beziehung anbelangt. Das ist einfach, ja, es ist nicht die erste Beziehung, die ich habe. Aber es ist die richtige Beziehung und es ist ein bisschen länger gegangen. Aber es ist unglaublich schön, wenn du das Gegenstück für dein Leben gefunden hast. Und das darf ich wirklich ganz tief sagen. Das habe ich mit der Nelly Patti gefunden. Ich bin dann nochmal zum zweiten Mal einen neuen Weg gegangen. Aber ich habe gewusst, jetzt, das ist es. Und das ist vielleicht etwas, was ich manchmal auch, ja, auch meinen Jungs sage. Gang deinen Weg, wenn das Herz dann schreit und sagt, da durchgeht's. Und tu dich nicht einhängen lassen, nur weil Gesellschaft, nur weil das Geschäft, nur weil Beziehung oder was auch immer das nicht zulässt. Sondern wenn du einfach überzeugt bist, dass das dein Weg ist, dann gegangen. Ist am Anfang ein bisschen hart, musst du ein bisschen aushalten. Aber das musst du im Sport auch, weil du weißt, woher das führt. Und darum haltest du die Trainings aus, weil du siehst, dass der Weg, den du gehst, der richtige ist. Und das ist eigentlich das, wo ich so glücklich bin, dass wir das so schön haben heute. Ja, wirklich, ja, sehr. Ja.
Du stehst mit deiner Frau, mit der Nelly Patti, auf der Bühne an. Was ich noch schön finde oder spannend finde, du sagst ihr nicht Nelly, sondern Nella.
Ja, das habe ich ihr relativ zügig gesagt, weil für mich hat sie eine unglaubliche Tiefe und ein Nelly ist so, es fliegt so, ein Nelly, weißt du, hey, Nelly, Nelly. Und die Tiefe habe ich eigentlich relativ gesagt, los, du bist für mich die Nella. Nella, Nella, Nella. Und das ist eigentlich bis heute geblieben.
Das Herz brennt.
Wenn sie amigs fliegt, sagen sie amigs Nelly Maus.
Wie sagt sie dir?
Nein, es geht nicht.
Oh. Christoph!
Vladimir, Vladimir. Wenn ich amigs murig bin und einen dummen Grimm mache und hässig bin, sagt sie Vladimir. Dann weiss sie amigs, ich muss wieder ein bisschen mehr lächeln.
Gut. Du hast gesagt, das Herz brennt. Das ist ganz, ganz eine persönliche Frage. Der Moment, wo du gemerkt hast, oh, oh Gott, mein Herz brennt für diese Frau. Was war das für ein Moment gewesen?
Ein Moment, den du nicht verstehst, weil ich bin ja in einer Beziehung drin gewesen und das willst du auch nicht akzeptieren. Da bin ich etwa 2, 3, 44 gewesen. Da fragst du das mal sowieso, okay, 13 Jahre jünger, was ist es jetzt? Ist es jetzt die Liebe oder ist es etwas anderes als Mann? Oder? Also musst du dich dann schon noch ein bisschen fragen, ist es jetzt wirklich das? Und wenn dich das einfach nicht mehr loslässt, und es ist ja wie ein Blitz in den Akt gekommen. Ich habe sie kennengelernt durch einen lieben Freund, der leider schon gestorben ist, der gesagt hat, wir werden Freund des Hauses so und so, du musst und ich bitte dich und höflichst diese Sängerin anhören. Ich
habe gedacht, also es ist darum gegangen, sie als Sängerin kennenzulernen?
Ja, richtig. Und ich habe gedacht, ich brauche keine Sängerin, ich habe ja eine Sängerin im Orchester und schon wieder eine Sängerin, weil kaum hast du ein Orchester, wenn alle mit dir singen kommen. Die wissen gar nicht, wie teuer so ein Orchester ist. Dann rechne ich es amix vor und dann gehen sie amix wieder und wollen nicht singen. Und ich habe niemanden gebraucht und dann habe ich dann das trotzdem gemacht, weil ich für ein anderes Projekt noch das Budget gebraucht, ein bisschen Geld gebraucht für, und dann habe ich ich verbinde das. Mhm. Habe ich dann angehört und dann haben wir ein sauberes Audition gemacht. Das war noch zu dringend im Pfarreisheim, Pfarreisaal mit einem schönen Flügel, alles seriös. Und ja, es ist ein bisschen länger gegangen, weil sie hat sehr viel Repertoire, das ich kennt, auch kennt. Und ich habe ihre Range austestet, ihre Klangfarben und dann haben wir gemerkt, dass sie fließend Französisch, Italienisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, das ist natürlich, da habe ich gesagt, okay, danke vielmals, es ist gut, ich habe wirklich in dem Moment gar nicht irgendwie an etwas denkt. Bin dann am gleichen Abend, hat dann müssen an eine Geburtstagsparty, war ein Montagabend gewesen, mit dem Handörgel noch zwei, drei Lieder gesungen und habe dann in einer kleinen Gesellschaft gesagt, ich glaube, ich habe eine Sängerin für mein Orchester gefunden. Ja, warum denn? Sag ich, ja, die können einfließend Französisch, Italienisch, Deutsch. Sagen, perfekt für die Schweiz. Da können wir gerade eine Schweizer Tournee machen und so. Mhm. Und dann, okay, und dann haben wir da noch ein bisschen gefestet und sind heim. Und in der Nacht hat der Herrgott zugeschlagen. Am anderen Morgen musste ich zuallererst schauen, ob die Nelly Patti noch in der Schweiz ist. Ich bin plötzlich falling in love. Aber Knallauffall. Und von dem Moment weg war es fertig gewesen. Dann konnte ich nicht mehr bremsen und habe die Frau wieder gesehen und hat gesagt, ob sie da ist. Ja, heute kriegen sie aber nicht, sie am Mittwoch, am letzten Tag noch in der Schweiz und dann gehe ich sie wieder. Und dann haben sie am Mittag gesehen, wir gehen zum Mittagessen, etwas reserviert. Und ich kann nicht sagen, dass ich mich verliebt habe. Ja, sehr nervös gewesen. Einen Monat später hat sie in Basel einen Auftritt gehabt. Dann habe ich gesagt, ich komme dich schnell, wir müssen uns sehen. Und dann habe ich mich geduscht, ich weiss das noch, bin abgefahren und in Basel habe ich schon mal in die Apotheke, den Diogo posten. es ist halt schon ein bisschen mehr gewesen, als bis jetzt war. Und das hält doch jetzt auch schon sehr lang. Und
seit sechs Jahren verheiratet.
Ja, aber wir sind natürlich ein Leben lang zusammen. Also schön. Unsere Seelen haben sich jetzt einfach gefunden. Wir sind 2012 zusammengekommen und seit sechs Jahren verheiratet. Alles gut.
Schön, dass wir einen Einblick auch noch dürfen haben. Jetzt schaue ich auf die Uhr und sehe, Jesus Gott, die Zeit geht vorwärts. Und wir müssen ein bisschen vorwärts machen, Kathrin Debrunner, weil du hast heute noch lange Reise vor dir. 8 Stunden Auto fahren?
Ich hoffe, dass es bei 8 Stunden bleibt. Ich fahre heute noch auf Holland.
Genau. Warum Holland?
Holland ist meine zweite Heimat und ich trainiere dort so 3 bis 4 Monate im Jahr. Und heute gehe ich wieder für den ganzen Sommer eigentlich. Ich habe gestern die Herkulesaufgabe gehabt, um für 7 Wochen zu packen. Und ja, auch wenn ich viel packe, ich finde es auch gleich noch eine rechte Herausforderung, weil man gleich viel Zeug braucht. Aber ja. Ich freue mich sehr.
Salto ist voll fürs nächste Abenteuer. Wir haben angefangen in der Sendung mit der Frage nach eurem ersten Mal, die Erinnerung zurück als erste Rennen an die erste Komposition. Und das Leben gibt ja immer wieder ein berühmtes erstes Mal. Kathrin Debrunner, was ist vielleicht etwas, was du noch wettisch machen, was du bis jetzt noch nicht gemacht hast?
Ich würde auch gerne mal in einem armen Land, vielleicht Afrika, mal Schule gehen oder in einen Kindergarten gehen. Also etwas ganz anderes als jetzt im Sport. Ich habe, ja, wie gesagt, auch noch eine andere Leidenschaft zu unterrichten. Und die ist immer noch in mir inne. Ich habe aufgehört zu arbeiten, nicht weil ich es nicht gern mache, aber ich habe einfach gemerkt, die zwei Berufe lassen sich schlecht miteinander vereinbaren. Und mich würde auch mega, ja, reizen, um mal in einem armen Land auch etwas können wie zurückgehen. Ich finde, uns Schweizer geht's so gut. Mhm. Manchmal vergisst man das ein bisschen. Und, gerade jetzt, wo ich so viel reise, sehe ich sehr viele Länder und es wird einem immer wieder bewusst, uns in der Schweiz geht's eigentlich schon sehr gut, ja.
Christoph, was ist es bei dir? Schaffst du es kurz und knapp, das noch zu sagen?
Ganz kurz gesagt, ich möchte noch möglichst lang viele Leute mit meiner Musik glücklich machen oder mit Musik glücklich machen. Das spüre ich immer wieder, das tut so gut. Ich habe jetzt vorher mir selber zugelassen, was wir gestern Abend noch aufgenommen haben. Es ist doch einfach schön. Vielleicht müssten wir zwei viel mehr auf die Tournee gehen, ohne Orchester.
Christoph Walter und Kathrin Debrunner, schön sind ihr bei uns gewesen, in der Sendung persönlich.
Danke.
Merci. Danke vielmals.
Wieder ein spannendes Gespräch, das wir hier gehört haben. Technik gemacht haben der Thies Ganz und Natascha Sigrist. Und am 15. Juni, da ist Olivia Röllin am Start in der Livestage im Radiostudio zu Zürich. Für diese Veranstaltung kann man sich anmelden, muss man sich anmelden. Das Formular findet ihr auf srf1.ch. Sie empfängt Extremsportler Anja Blacha und Jonas Lüscher, der Schriftsteller.
new game. Laughing and a running, hey, hey. Skipping and a jumping. In the misty morning fog with all our hearts a thumping. And you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl.
Van Morrison, Brown Eyed Girl, noch ganz kurz gehört vor den Nachrichten. SRF Verkehrsinfo von 22:59. Yverdon West, die Einfahrt ist gesperrt wegen eines Unfalls. Auch noch unterwegs, gute Fahrt.
Die Nachrichten von SRF um 11 mit Frank Estermann. Im oberen Val de Bagne im Wallis sind nach Murgängen rund 30 Personen aus ihren Häusern evakuiert worden. Die Betroffenen werden auf unbestimmte Zeit bei Bekannten untergebracht, teilt die Gemeinde mit. Es sei ein beeindruckender Murgang mit Erde, Felsen und Bäumen niedergegangen. Vor einer Woche hat ein Unwetter bereits die Notbrücke im hintersten Val de Bagne weggerissen. Seither ist das Dorf Luchtier mit 400 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht mehr mit dem Auto erreichbar. Die Notbrücke wiederum war erst vor 10 Monaten gebaut worden, nach den großen Unwettern im letzten Sommer. Die israelische Regierung will die Generalstaatsanwältin entlassen. Um das machen zu können, hat die Regierung von Benjamin Netanyahu das bisher geltende Verfahren abgeändert. Die Generalstaatsanwältin sagt, dieses Vorgehen sei illegal. Sie wirft der Regierung immer wieder vor, rechtswidrig zu handeln und Gesetze zu erlassen, die der Verfassung widersprechen würden. Ob die Regierung die Generalstaatsanwältin tatsächlich entlassen kann, dürfte das höchste israelische Gericht entscheiden. Zum Sport Tennis. Es war der längste Final an den French Open in Paris. Nach rund 5,5 Stunden hat der 22-jährige Spanier Carlos Alcaraz gegen den Italiener Yannick Sinner gewonnen. Es sei ein Privileg, mit ihm auf dem Court zu stehen, sagte Alcaraz in seiner Siegerrede an Sinner gewandt.
It's a privilege to share the court with you in every tournament, making history with you.
Er freue sich, dass sie an diesem Turnier erneut Geschichte schreiben konnten, sagte Alcaraz nach seinem Sieg. Das Wetter. Morgen ist sonnig mit einzelnen Quellwolken, am Nachmittag über den Bergen. Im